Hallo und herzlich willkommen im Printerios Podcast, der Podcast, der deine Räume mit Persönlichkeit füllt. Mein Name ist Caro, ich bin wie immer dein Host und ich freue mich riesig, heute wieder unsere Expertin Denise Lang im Podcast begrüßen zu dürfen. Ihr kennt sie schon, sie ist Unternehmerin und CEO der Lang & Lang Gruppe. Herzlich willkommen, liebe Denise, schön, dass du wieder mit dabei bist.
Hallo, liebe Caro, hallo, liebe Zuhörer. Schön, dass wir jetzt endlich wieder mal gemeinsam so eine Podcast-Runde machen können. Für alle, die jetzt zum ersten Mal einschalten, mein Name ist Denise Lang, komme aus Österreich, wie man sicherlich auch an meinem Dialekt hört. Ich darf jetzt in dritter Generation schon unseren Familienbetrieb leiten und wir kümmern uns im Endeffekt um individuelle Oberflächen, die wir mittels Digitaldrucktechnologie herstellen. Das heißt, egal ob es Tapetenstoffe, Holzplatten, Faserzement, Glas, was auch immer im Endeffekt materialmäßig am besten passt, können wir digital mit jedem Motiv bedrucken.
Wir sprechen heute ein bisschen über das Thema Print on Board. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört. Auf jeden Fall habt ihr das bestimmt schon gesehen, wenn ihr, ich sag mal, mit den Öffentlichen unterwegs seid. Und ich möchte heute von Denise wissen, was genau das eigentlich ist und was ich mir darunter vorstellen kann.
Also im Endeffekt geht es einfach darum, so wie du schon gesagt hast, das hat bestimmt jeder schon gesehen, wahrscheinlich einfach nur nicht bewusst wahrgenommen. Im Endeffekt geht es einfach so ein bisschen um das Design von öffentlichen Flächen, vor allem eben öffentlichen Verkehrsräumen. Also beispielsweise den Einsatz von bedruckten Oberflächen in Zügen oder Bahnhöfen, Flughäfen, Busstationen. Also im Endeffekt all das, was wahrscheinlich sowieso jeder der Zuhörer tagtäglich in irgendeiner Form vielleicht einmal nutzt. Und wir dürfen da immer wieder mal die Wände gestalten, die Decken, das Leitsystem machen. Im Endeffekt geht es gerade bei diesen öffentlichen Bereichen immer um eine Kombination aus Design und Funktion. Das heißt, sehr oft ist es der Brandschutz, der eben die A-Klasse erfüllen muss, gerade in Bahnhöfen. Jeder kann sich vorstellen, dass auch am Flughafen spezielle Herausforderungen natürlich gelten, oder auch in den Fahrzeugen selber, wenn man jetzt an die Züge denkt. Also in Österreich beispielsweise ist ja die ÖBB, hat die WC-Anlagen foliert. Also da gibt es auch hohe Anforderungen an Material und Technik, das im Endeffekt mit ein bisschen einem Design verknüpft ist, damit es halt einfach dieses Reisefeeling zum einen angenehmer macht oder halt mal eigentlich, sage ich mal, aus Storytelling-Hinsicht schon ein bisschen auf die Reise mitgenommen wird in visueller Hinsicht.
Warum ist es denn überhaupt so wichtig, dass man, ich sag mal, jetzt so im öffentlichen Verkehr da überhaupt mit Design arbeitet? Könnte man das nicht auch einfach lassen?
Natürlich könntest du es lassen. Es ist aber immer die Frage auch, welchen Zweck soll es erfüllen? Und sehr oft ist es dann doch so, dass es eine gewisse Orientierung bietet, gerade ein Leitsystem oder eben auch wiederkehrende, sage ich mal, Bildgestaltungen von den Bahnhöfen. Es ist bietet natürlich dann trotzdem auch einen gewissen Markenauftritt von den Betreibern, also beispielsweise die österreichischen Bundesbahnen, die sich da ein bisschen hervorheben wollen vom Konkurrenten, beispielsweise der Westbahn. Also das ist schon auch Mitgrund, warum die das natürlich machen. Für den Nutzer jetzt ist es eine gewisse Wiedererkennung von Linienbereichen. Es ist ein bisschen eine Emotionalisierung von sehr funktionellen Räumen. Also wenn ich jetzt an einen Warteraum denke, ist es angenehmer zu warten, wenn er schön dekoriert ist, als wie wenn er jetzt zum Beispiel nur rein weiß ist. Es bietet einfach ein bisschen eine angenehmere Aufenthaltsqualität für die Zeit, wo man sich auf der Reise befindet. Und ich glaube, das sind schon alles gute Gründe, warum man sowas machen kann.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich kann mir natürlich auch gut vorstellen, dass wenn ich jetzt vielleicht gerade so ein Design oder ein Leitsystem oder was auch immer im öffentlichen Bereich mache, dass da vielleicht auch ein paar andere Anforderungen gegeben sind, was jetzt meine Materialauswahl angeht. Wie ist es denn dort?
Na, im Endeffekt muss man sich vorstellen, man hat Publikumsverkehr, ja. Und wenn man jetzt gerade an die aktuelle Saison denkt, momentan sind Ferien und, glaube ich, gefühlt die halbe Welt auf Reisen. Man hat sehr viel Publikumsverkehr und somit eine sehr hohe Beanspruchung auch von diesen Oberflächen teilweise. Das heißt, die müssen robust sein, kratzfest sein. Auch reinigungsbeständig natürlich, weil gewissermaßen natürlich auch Chemikalien wahrscheinlich da oft drauf gehen, um halt einfach hygienisch zu bleiben. Je nachdem, ob man von draußen oder drinnen spricht, natürlich auch die UV-Beständigkeit und allgemein natürlich eine lange Lebensdauer, weil man nicht immer, sage ich jetzt einmal, alle paar Monate das neu machen möchte. Und wie ich es vorhin vielleicht schon kurz erwähnt habe, ist der Brandschutz natürlich auch mal mehr wichtig und mal weniger wichtig, je nachdem, wo die Flächen dann jeweils gestaltet werden.
Warum ist Brandschutz dann so entscheidend?
Naja, gerade der öffentliche Bereich unterliegt sehr strengen Normen. Ich kenne mich da jetzt nicht aus, wie es weltweit ist, aber in Österreich zum Beispiel ist es einfach die höchste Brandklasse beispielsweise, die da erforderlich ist, weil man halt einfach von Bereichen spricht, wo Sicherheit natürlich auch oberste Priorität hat, ja. Also ja. Die dürfen keine Rauchentwicklung fördern, weil wenn es so ist, wie es momentan jetzt ist, dann sind einfach viele Leute unterwegs und dann müssen die einfach standhalten, auch für die Notfälle oder für diese Katastrophenfälle von einer Brandentwicklung. Das muss einfach alles reibungslos sein und das Material muss auch in seiner Form stabil bleiben und eben dann nicht in sich zusammenfallen, sage ich jetzt einfach mal. Und es ist halt allgemein einfach eine Pflichtvorgabe. Also da hat sich schon jemand was Schlaues überlegt vor vielen, vielen Jahren und hat sich seither nicht verändert, ja. Und darum arbeiten wir gerade oft bei ÖBB-Bahnhöfen immer mit Eternit oder mit Faserzementplatten. Das hat die höchste Brandklasse 1. Und dann ist man da auf der sicheren Seite.
Ja, ich wollte gerade schon fragen, was sind denn so, ich sag mal, typischerweise die Materialien, die gerade so bei Print on Board zum Einsatz kommen?
Also wie wir gerade schon gesprochen haben von den Bahnhöfen, da verwenden wir am liebsten eben die Faserzementplatten aufgrund des Brandschutzes. Das ist auch ein zertifiziertes Verfahren seitens der ÖBB, das wir da entwickelt haben, eben gemeinsam in Kombination mit Materialdruck und einer zusätzlichen Oberflächenbeschichtung. Das haben die einmal in verschiedensten Prozessen getestet und wurde dann freigegeben. Das heißt, jeder Bahnhof, der jetzt neu renoviert wird in den Wartebereichen, bekommt dieses Material mit dieser Technologie. Sonst bieten sich natürlich diverseste Metalle an oder auch Aluverbundplatten, wenn die zum Beispiel die B1 Brandschutzklasse genügt, oder halt pulverbeschichtetes Aluminium, wenn es dann wieder die A-Klasse sein soll. Man verwendet ausschließlich Sicherheitsglas, das heißt, man nennt es im Fachjargon Einscheibensicherheitsglas oder Verbundsicherheitsglas, je nachdem, welcher Anwendungsbereich das ist. Es gibt natürlich diverse Folien, die so ein bisschen, wie soll man sagen, Hochleistungsfolien genannt werden, weil sie einfach von der Robustheit her entsprechend mehr aushalten, wie jetzt die 0815 Folie, die ich vielleicht irgendwo im Internet bestellen kann. Ja, und im Allgemeinen hat man von Haus aus sehr speziell beschichtete, zertifizierte Oberflächen. Also es gibt da eigentlich nichts, was nicht irgendein Standard oder in irgendeinem Prüfprozess einmal getestet worden ist. Ja, das ist ganz wichtig.
Wie ist denn das jetzt gerade im öffentlichen Bereich? Ist es natürlich so, dass wahrscheinlich die Materialien auch sehr viel aushalten müssen, ne? Also wenn ich mir sowas vorstelle, dass man da vielleicht ständig irgendwie Publikumsverkehr hat, dann hat man Taschen, Koffer, dann wird es vielleicht, ne, stößt man dagegen, es muss vielleicht auch irgendwie kratzfest sein oder stoßfest oder was auch immer. Wie wird denn das Ganze überhaupt sichergestellt, dass das auch lange hält, also dass man auch wirklich lange was davon hat?
Also wir haben da vor vielen Jahren schon ein bisschen, wie soll ich sagen, unsere Maschinen sind zwar von den klassischen Herstellern, die man in unserem Markt kennt, aber wir haben sie selber umgerüstet, damit eben die Haftung entsprechend passt. Das heißt, wir haben selber eine gewisse Vorbehandlung entwickelt, die in Kombination mit einer speziellen Tinte auf dem jeweiligen Gerät einfach diese Haftung entsprechend bringt. Und ja, wir verwenden natürlich auch UV-beständige Tinten. Man kann eben im Nachgang diverse Schutzlacke oder Laminierungen aufbringen. Das sind dann natürlich auch von den jeweiligen Folienherstellern zertifizierte Oberflächen oder Folien, die wir da verwenden. Das hat ja dann auch immer, sage ich jetzt mal, diverse Prüfprozesse schon durchlaufen, das Material. Und man weiß einfach, dass man sich darauf verlassen kann, dass es auch funktioniert. Und ja, ich sag mal so, in Summe kommt man wahrscheinlich einfach um regelmäßige Tests und Zertifizierungsprozesse für diese Dinge auch gar nicht umher, ja. Also das muss man einfach in Kauf nehmen, gerade wenn man neue Anwendungen testet, dass man es eben auch für das testet, wo es schlussendlich dann gedacht ist dafür, und sich eben nicht auf irgendwelche anderen Aussagen da verlässt, ja.
Wie ist das mit der Reinigung? Kann ich mir auch vorstellen, dass es natürlich wahrscheinlich Materialien sein müssen, die auch sich gut reinigen lassen, oder?
Genau, also wir haben sehr oft den Fall, dass wir einfach wie soll ich sagen, ein paar Reinigungsmittel, die halt für den jeweiligen Anwendungsbereich gängig sind, auch bekommen, um eben unsere Tests durchzuführen. Da wird dann oftmals einfach ein Mustermaterial mit irgendeinem beliebigen Motiv bedruckt und so beschichtet, wie es halt beschichtet sein muss. Und dann wird im Endeffekt ja dieser Reinigungsprozess mal geprüft oder man lässt es bewusst ein bisschen einweichen und dann mal schauen, was mit der Tinte passiert. Also das ist auch nichts, was jetzt innerhalb von 5 Minuten erledigt ist, sondern es dauert dann einfach ein paar Tage, wo man ein bisschen rumspielen muss. Wir machen dann eben auch so eine Art Cross-Hatch-Test. Das ist eben dieser Haftungstest, der in unserem Bereich einfach gängig ist, um einfach dann auch ja die Zuversicht zu haben, dass wir auch das ja mit ruhigem Gewissen dann auch weiterverkaufen können und eben, ja, sage ich mal, potenzielle Probleme einfach im Vorfeld schon abdecken können.
Denise, erzähl mal, was gibt's denn überhaupt für Gestaltungsmöglichkeiten? Wir sind ja hier im Printerious Podcast, deswegen möchte ich natürlich mit dir auch gerne über Digitaldruck sprechen. Was habt ihr jetzt schon als Team umgesetzt?
Wir haben schon ganz viel umgesetzt. Also wir haben jetzt natürlich schon ein paar Mal von den ÖBB-Bahnhöfen gesprochen. Das ist auch nach wie vor was, was laufend passiert, weil egal welcher Bahnhof renoviert wird, halt einfach das anders gemacht wird wie vorher. Wir haben auf den Flughäfen Wien und Salzburg schon einiges gemacht. Man muss auch an die Gastrobetriebe denken, die in den jeweiligen Flughäfen beispielsweise auch sind. Da gibt's genug, sag ich mal, was man machen kann. Das sind dann einfach Tapetenfolierungen, Spannrahmensysteme, akustische Produkte, klassische Beschriftungen. Also alles, was irgendwie da mit Gastrobetrieb oder Werbeflächen zu tun hat, haben wir schon zur Genüge gemacht. Sehr oft gibt es auch dann im Ankunftsbereich, wo man auf die Koffer wartet, sehr viele Werbeflächen, die man natürlich gerne nutzt, weil die Leute da entsprechend warten und hoffentlich natürlich auch gut gelaunt sind, wenn sie vom Urlaub zurückkommen. Es gibt in Wien dann auch eine Bahnstation vom City Airport Train, da haben wir die ganzen Gläser bedruckt, Leitsysteme gemacht, Folierungen gemacht. In Linz bei uns in der Heimatstadt haben wir diverseste Busstationen mit bedruckten Gläsern ausgestattet. Da gab es eben von der Stadt Linz einfach einmal so ein Kunstprojekt. Wir fertigen laufend eigentlich für die Wiener Linien die ganzen Übersichtstafeln an, die im Endeffekt bei jeder U-Bahn-Station stehen. Ja, und wenn man jetzt nach Deutschland blickt, haben wir schon für die Lufthansa gearbeitet oder für die Deutsche Bahn, aber eher dann im Bürobereich, im Headquarter. Da waren natürlich wieder eher Akustik, Bilder und Tapeten halt ein Thema.
Was sind denn so typische, ich sag mal, Herausforderungen bei solchen Projekten? Das ist ja nicht einfach nur wie, ich sag mal, bei einem normalen Kundenauftrag, wo du in ein Hotel gehst und dann hast du halt da deine Anforderungen, sondern das ist ja schon ein bisschen spezieller, gerade im öffentlichen Bereich.
Ja, man arbeitet halt viel mit Normen und Zulassungen und das kann halt teilweise sehr komplex sein. Somit, man hat eigentlich im Vorfeld viel herumtesten, viele Abstimmungen, und wenn das quasi mal abgesegnet ist, dann läuft es eigentlich wie bei jedem anderen Projekt, ja. Dann kommt man um eine genaue Planung nicht herum. Man sollte auch dokumentieren, was man entsprechend macht, weil es immer wieder mal vorkommt, dass ja was kaputt wird aus anderen Gründen, Vandalismus oder ähnlichen. Das heißt, man sollte das auch wieder reproduzierbar machen, was man da einmal gemacht hat. Teilweise hat man längere Projektlaufzeiten, weil einfach so ein öffentlicher Raum ja nicht von heute auf morgen neu gestaltet oder renoviert ist, sondern das sich teilweise über Monate oder Jahre zieht. Also wenn ich mir daran denke, dass man jetzt schon ein paar Ideen geliefert hat für den neuen Flughafen in Salzburg, der, glaube ich, erst in 5-6 Jahren dann mal, mal Thema ist. Also da weiß man dann schon, was dahinter steckt. Ja, und sonst hat man natürlich, wie überall auch, diese Kombination aus Technik und Design als gewisse Herausforderung. Also man muss immer das passende Material natürlich auswählen, das diese Ansprüche erfüllt. Das würde ich meinen, ist sicherlich das Hauptthema in dem gesamten Freigabeprozess von Anfang an, ja.
Wie siehst du Print on Board jetzt gerade auch zukünftig im Digitaldruck? Meinst du, dass es, ich sag mal, ein großes Zukunftsfeld ist oder ist es eher auf dem absteigenden Ast?
Puh, schwierig zu sagen. Also man sieht ja momentan, dass einfach in Summe weltweit eigentlich diese ganzen Infrastrukturprojekte wachsen. Also sagen wir so, neue Flughäfen beispielsweise, egal ob jetzt in Afrika oder in Asien. Also sagen wir so, solange diese Reisebranche boomt, wird sich das nicht verändern. Und die kleineren Projekte, die eben lokal bedingt sind durch den öffentlichen Verkehr, das wird sich auch nicht ändern. Ja, ich glaube ganz im Gegenteil, es werden vielleicht in Zukunft mehr Leute öffentlich fahren. Und somit wird sich auch dieser Anspruch an Gestaltung oder Wohlfühlen während der Reise, das ist jetzt dann egal, ob es die lange Reise ist in Urlaub oder eben der Weg in die Arbeit, einfach nicht verändern. Und man merkt auch aufgrund von den globalen Krisen, die man ja hat, das Thema Sicherheit ist auch ganz essentiell. Und das wird auch so bleiben, fürchte ich, ja. Und was natürlich schon ist, man braucht ja jetzt ja nur an die Emirate denken, beispielsweise diese großen Flughafenprojekte. Die haben halt natürlich auch eine gewisse Präsenz, sage ich jetzt mal, dann in den Medien, oder ist eben eine gewisse Imagegeschichte auch oft für die Länder. Also diese Projekte haben halt auch eine gewisse Sichtbarkeit. Und das glaube ich schon, dass man das dann gerne auch in der Kommunikation weiterhin nutzen möchte, ja.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich würde gern von dir noch wissen, was war denn persönlich dein, ich sag mal, Favorite Project, was du umgesetzt hast?
Favorite Project ist in dem Fall schwierig, weil es sind immer alle Dinge bei uns so speziell, und du hast bei jedem die Dinge, die dir Spaß machen und die dir nicht Spaß machen, ja. Aber ich sag
oder
mal
vielleicht
so,
eins, was dir sehr in Erinnerung geblieben ist.
Ja, was bleibt einem in Erinnerung? Ich sag mal so, dieses Vorher-Nachher-Erlebnis, das war sicherlich am Flughafen Wien mitunter teilweise das Stärkste, wenn man sich einfach überlegt, wenn man in die Jahre gekommenen Flughafen sukzessive ein bisschen modernisiert. Man glaubt gar nicht, was man da alles im Alten sieht und dann sehr froh drüber ist, was man dann im Neuen nicht mehr sehen muss. Ja, also das sind dann teilweise irgendwelche Bilder, die halt nur mit Neonröhren irgendwie beleuchtet sind und dann schon so flackern oder schief hängen und teilweise runterfallen. Und wenn du jetzt dann in diese Gebäude reingehst, das ist dann schon langsam alles renoviert und es kommt noch was dazu. Ja, oder auch wenn man an diese Business-Class-Lounges denkt, wie die früher ausgeschaut haben und wie sie jetzt dann langsam der Reihe nach alle aussehen. Also da, das sind dann schon die Dinge, die einem in Erinnerung bleiben, ja. Und man ist froh und dankbar, dass man eben dann da mitwirken durfte, dass es jetzt ein bisschen besser ausschaut wie früher.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Denise, danke für diese tolle Folge. Ich glaube, wir konnten heute richtig viel Input mitgeben zu diesem Thema. Und falls auch du da draußen gerade diese Folge hörst und sagst, Mensch, ich habe noch ein paar Fragen zu diesen oder vielleicht auch zu anderen Themen, dann schreibt uns das doch gerne einfach mal hier in die Kommentarfunktion rein, egal ob auf Spotify oder hier auf YouTube beispielsweise, und stellt uns auch gerne eure Fragen und wir gehen natürlich auch super gerne in den nächsten Folgen dann darauf ein und wir freuen uns natürlich auch immer über jede Rückmeldung. Denise, danke für diese Folge und wir hören uns in der nächsten.
Ja, Caro, so machen wir das. Ich freue mich drauf.